Ja, ihr Lieben, wunderschönen guten Morgen. Was für eine geniale Vorlage zu der Predigt heute. Und für alle, die letzten Sonntag nicht da waren, es ging um Überlebensstrategien. Ganz pauschal betrachtet, ich hatte am Anfang meiner Predigt gesagt, das, was ich jetzt am Anfang so auch aufdrösel, das könntet ihr im Radio von irgendeinem Coach oder sonst irgendwoher als Information kommen. Und es ist jetzt nicht speziell biblisch, aber wir werden die Kurve noch packen und sind an verschiedenen Punkten gewesen, wo wir gemerkt haben, es sind ja verschiedene Strategien, in denen wir drin sind. Häufig gehen wir richtig vor. Das heißt, wenn wir Hunger haben, essen wir was. Wenn wir Durst haben, trinken wir was. Wenn eine Not irgendwo ist, dann begleichen wir die in unserem Leben. Wenn wir Defizite sehen, dann macht uns jemand freundlicherweise aufmerksam. Wir lernen, damit umzugehen. Das ist, wenn der Organismus gesund ist, wenn der Mensch gesund ist. Und jetzt kommen wir heute zu dem Punkt, was aber, wenn irgendwas im Argen liegt, wenn eine Not da ist und wenn wir eigentlich sowas wie schwere Zeiten erleben. Es geht also um die Überlebensstrategie. Wie überlebe ich schwere Zeiten? Und ich glaube, wir müssen niemandem etwas vormachen. Krisenzeiten gehören einfach zu unserem Leben. Hört sich voll nicht gut an, voll nicht attraktiv, aber das Leben beginnt bei der Geburt. Ach so, übrigens, nur noch ein kurzer Einschub von letzter Woche, weil der Lasso was von Feedbackkarten gesagt hat. Wir wollen echt Lernende sein. Und nach dem letzten Sonntag wurde mir dann eigentlich auch reflektiert, David, du darfst über alles predigen, nur nicht über 35 Minuten. Und ich will mir das echt auch zu Herzen machen, ein Lernender sein und das Ganze nicht als eine Kritik sehen, die mich in ein Loch fallen lässt, sondern eher als etwas, ja stimmt, ich möchte meine Zuhörer mit, meine Freunde hier nicht beanspruchen oder quälen mit zermürbenden Worthülsen. Und das ist das Feedback so wertvoll. Wer darf in unser Leben sprechen? Und wer, wenn wir nicht untereinander? So, jetzt möchte ich aber loslegen. Und zwar, wir müssen uns nichts vormachen. Krisenzeiten beginnen schon eigentlich ziemlich am Anfang unseres Lebens. Da merken wir gerade, ob es der Säugling ist, dass die Nahrung, die es aufgenommen hat, mit zu viel Luft aufgenommen hat, das Bäuerchen nicht rechtzeitig kam, dann merkst du als Eltern, mein Kind leidet und du leidest mit. Dann kommen irgendwann diese schlechten Nächte und man weiß gar nicht, was los war. Dann kommt das Zahnen, dann kommt in der zweiten Klasse oder ersten Klasse wieder das Zahnen und dann sind so die ersten Pickel da und dann gibt es die ersten Enttäuschungen schon im Kindergarten mit, das ist nicht mehr mein Freund und hier mal wieder eine Schlägerei aufs Auge bekommen. Und was nicht alles, dann ist man dabei, einen Ausbildungsplatz zu suchen, hofft und bippert, dass man die Prüfung der schulischen Leistung so sind, dass man schafft. Das heißt, Krisenzeiten bewegen unser Leben to sure. Bei wem ist es anders? Wer erlebt es anders? Es gibt so viel, was wir auszuhalten haben. Und dann kommt noch vor allem dazu, dass ich aus meiner Perspektive, Lasse hat auch davon gesprochen, wie aus der die Perspektive aus der Betrachterseite, mir oftmals denken, nur mir geht so. Der andere, der läuft ja wie geschnitten Brot. Bei dem, der hat den Job bekommen, der hat die Frau bekommen, der hat mir das Auto vor der Nase wegschnappt, der hat, und bei mir, ich bin der, der jetzt hier die lange Nase hat, der den Stress auf der Arbeit hat, der so einen blöden Nachbar hat, der so familiäre Probleme hat, der Krankheitsdiagnose hat, die wirklich alles andere als hoffnungsvoll klingt. Du kennst ja nicht meine finanzielle Krisen, denkst du vielleicht, oder meine disziplinarischen Krisen. Als ich vor, ich weiß nicht, sind es jetzt mittlerweile, ich habe es schon verdrängt, 5 Jahre her oder so, 4, ich hoffe, es ist eher länger her, an meinem Hochzeitstag, ich war für die Gemeinde aus, auf der Berufsgenossenschaft, auf einem Brandschutzseminar, und an meinem Hochzeitstag wollte ich so schnell wie möglich heimfahren. Und ich war so voller Motivation, dass ich dann einfach mit 40 zu schnell geblitzt wurde, wo 70 war und einen Monat Führerscheinverbot hatte. Ich habe das echt als eine Krisenzeit erlebt. Ich habe dann meinen Ältesten das geoffenbart und gesagt: Leute, Schande auf mein Haupt. Ihr wisst ja, in unserer Gemeindeleitung sitzen ja auch Polizisten. So. Schande auf mein Haupt. Ich habe einen Monat Führerscheinverbot und ich habe das empfunden als eine Krisenzeit. Gut, das war offensichtlich eine erzieherische Maßnahme. Oha, erzieherische Maßnahmen sind vielleicht auch manchmal Krisenzeiten erzieherische Maßnahmen, aber ich erlebe es als Krise. Vor allem der Scham, so, kannst du mich mal irgendwo hinfahren? Die Kinder, nee, ich würde so gern. Und sonst, wenn ich könnte, möchte ich meistens nicht. Es gibt so viele Dinge, mit denen wir konfrontiert sind. Und die Frage ist, welche Strategien wenden wir an, wenn wir in Krisenzeiten drin sind? Jetzt gehen wir mal von einem Mensch aus, der Gott nicht kennt, in seinem Leben hat. Welche Strategien könnte der dann verfolgen, um aus der Krise herauszukommen? Das Spektrum der Krisen sind ja jetzt relativ weit gefasst. Kann ja selbstverschuldet, fremdverschuldet, per Zufall direkt betroffen. Wie kommen Menschen, die Gott nicht kennen, oder welche Strategien meinen sie zu verwenden in der Krisenzeit? Zähne zusammenbeißen. Was hören wir noch? Augen zu und durch. Und euch anderen fällt nichts ein, außer jetzt solche Sachen wie irgendwelche fromme Sachen? Ablenken. Genau, Alkohol. Ja. Ich habe folgende Aspekte mit aufgeschrieben. Es gibt sicher auch positive, die man machen kann, aber das, was mir auffällt, ist, was sind häufige Strategien, ist, ich motz rum, ich erzähle jedem anderen, wie blöd es ist. Mich beschweren, permanent beschweren, Kopf in den Sand stecken. Die Depression quasi einen so lähmen lassen, dass man sagt, so, und ich stehe nicht mehr auf, ich bleibe jetzt einfach liegen. Davonlaufen, die Flucht in den Alkohol. Und Menschen direkt bekämpfen. Ich habe von einer Person mitbekommen, die echt in ihrer Arbeitsstelle eine Riesenkrise hatte, Probleme hatte und irgendwann an einen Punkt kommt, zu sagen, mein Problem ist mein direkter Vorgesetzter und ich schare jetzt Mehrheiten um mich und werde diese Person bekämpfen, die muss weg. Zu meinem Erschrecken war das, der das erzählt hat, ein Christ und wollte das fromm machen, fromm wegbeten, Jesu Namen, anstatt zu realisieren, Moment mal, in der Situation bist du das Problem, nicht der andere. Spannende Sache. Wir können uns da verschiedene aussuchen oder vielleicht auch selber ergänzen. Wie gehen wir mit Krankheit um? Da kommen noch andere Punkte im Laufe meiner Predigt. In Jesaja 42, Vers 3 heißt es, Er wird das geknickte Rohr nicht brechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Das impliziert allerdings, dass es gebrochene Momente gibt. Dass es Momente gibt, in denen mein Feuer nicht mehr brennt. Wo wir auch nicht so mit der, wo ist denn jetzt deine Leidenschaft für was auch immer? Wo ist denn dein Brennen für Jesus? Wo ist denn deine Motivation, dich ganz ins fürs Unternehmen einzusetzen, für die Menschen da zu sein, die Ehe, die Familie an zweiter Stelle zu stellen nach Gott? Wenn es in der Verheißung heißt, er wird das geknickte Rohr nicht brechen, heißt es, es kann geknickte Sachen geben. Wenn es heißt, er wird es nicht auslöschen, dann heißt es, vielleicht bin ich manchmal nur noch so ein Glimmstängel. Und das ist die Realität, mit der wir ja zu tun haben. Die Bibel ist voll von Menschen, die durch Krisenzeiten gehen. Und dadurch tut auch die Bibel das echte Leben widerspiegeln. Das macht mich so hoffnungsvoll. Da wird nichts schön geredet. Wisst ihr, mein Namenskollege, König David, der scheinbar von Sieg zu Sieg ging, der hat so massive Krisen erlebt, wie kaum ein, verachtet von der ganzen Familie, als für gerade mal als Schafhirte geeignet. Den Goliath besiegt. Und dann ist nicht so mit jawohl Orden und super, sondern verfolgt vom König zu werden. Und dann kommen noch die Dinge mit, eigentlich gesättelt als König von Israel, wirklich ein machtvoller Herrscher zu sein. Und dann war er nicht bereit, mit den Leuten in den Krieg zu ziehen, um dieses Volk Israel zu schützen, um die Bevölkerung zu schützen, sondern hat er seine Leute gehen lassen und hat sich abgelenkt. Daraus passierte Ehebruch. Und aus dem Ehebruch heraus hat er nicht nur einen Mord verübt, weil er den Ehemann von der Bathseba um die Ecke bringen musste, sondern er musste auch noch zusehen, wie Gott ihn strafte und das Kind gestorben ist. Was für Krisenzeiten dieser Mann erlebt hat, also die möchte ich nicht erleben. Das sage ich euch, ich möchte das eigentlich nicht erleben. Die Bibel spiegelt das echt wider. Krisen haben das Potenzial, uns zur Verzweiflung und zur Resignation zu bringen und am Ende meine Mitmenschen, mich selbst und ganz am Ende auch Gott zu hassen, weil er das ja auch irgendwie zugelassen hat. Gott sehnt sich danach, dass wir ihn ernst nehmen, dass wir Gott beim Wort nehmen, und das ist jetzt auch das erste von, ich habe 4 Strategien für heute Morgen, die sind nicht abgeschlossen, sondern ich denke, 4 können wir uns merken. Aber 4 haben, mehr hat mir auch nicht auf meine PowerPoint gepasst nachher. Also belassen wir es bei 4. Ich hoffe, ich kriege die auch innerhalb von 35 Minuten unter. Und die möchte ich euch heute mal vorstellen und vorschlagen. Die erste Strategie, wenn ich davon rede, dass wir Gott beim Wort nehmen sollen, ist die Bibel. Gottes Wort lesen. In Sprüche 1, Vers 1 und folgende steht Folgendes drin, und das ist hochinteressant. Bezieht sich hier einerseits auf die Sprüche, kann man auf das ganze Wort Gottes aber ausweiten. Und da heißt es, dies sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel. Durch die Sprüche soll der Mensch Weisheit und Selbstbeherrschung erlangen. Kleiner Einschub, du brauchst nur Selbstbeherrschung, wenn dich entweder jemand provoziert, du vor Herausforderungen stehst oder sonst irgendwas echt ein zum Ausflippen bringen könnte. Weisheit und Selbstbeherrschung lernen, um gute Ratschläge verstehen zu können. Sie helfen dabei, oder das Wort Gottes hilft dir dabei, Zurechtweisung anzunehmen Zurechtweisung ist eine Richtigstellung, eine Korrektur von dem, was nicht gut läuft. Anzunehmen und sich einsichtig im Leben umzusetzen und zu tun, was gerecht, recht und aufrichtig ist. Die Sprüche, oder ich weite es aus als das Wort Gottes, machen die Unerfahrenen klüger und schenken dem, der noch jung ist, Erkenntnis und Besonnenheit. Wer weise ist, höre auf diese Sprüche und gewinne noch an Weisheit dazu. Wer klug ist, suche sich weisen Rat, damit er diese Sprüche oder das Wort Gottes, Gleichnisse, weisen Worte und Rätsel verstehen kann. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Narren verachten Weisheit und Selbstbeherrschung. Matthäus 16, Vers 24 bis 26, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, wer mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen und dabei seine Seele zu verlieren? Wie reagieren wir auf solche Worte? Wir sagen, ich habe für einen kurzen Moment, während ich das gelesen habe, gedacht, Gott fordert mich auf, mein Leben hinzugeben, dass ich es gewinnen kann. Hergeben, dass ich es gewinne. Aber das war sicher nicht ernst gemeint. Das will doch Gott sicher nicht von mir. Will er nicht nur mich pampern, dass es mir irgendwie gut geht? Oder andere Dinge, wo es heißt, hey, da sind echt Herausforderungen. Nee, die will doch Gott nicht. Vor vielen Jahren, so als ich damals junger Kerl war und mich irgendwann für Jesus entschieden habe, ich habe mich nicht daraufhin entschieden, aber ich weiß, wie damals Seelenfänger unterwegs waren, die dann so gesagt haben, ihr müsst nur glauben, an Gott glauben und es wird alles gut, keine Probleme mehr. Und dann zu merken, nee, das ist ja gar nicht so. Die Herausforderungen sind ja trotzdem da, lebendig und griffig. Paulus, damals noch Saulus genannt, erlebt es ganz stark. Der Hananias kriegt eine prophetische Schau und da heißt es in Apostelgeschichte 9, Vers 15 und ab dem zweiten Teil, Saulus ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meine Botschaft den Völkern und Königen bringen und auch dem Volk Israel. Ich werde ihm zeigen, wie sehr er für meinen Namen leiden muss. Jetzt würden wir das lesen und hoffen, das bezieht sich jetzt nur auf Paulus oder Saulus. Hat mit mir nichts zu tun. Damit muss ich mir auch nicht auseinandersetzen. Ich weiß nicht, was du ein Leben oder vielleicht für einen Gedanken und Denken gegenüber Gott und die Christen früher hattest. Und vielleicht ist es manchmal so, dass Gott uns wie aufzeigen muss, bist du oder ich auch leidensbereit für den Namen Jesus? Oder sagen wir, nee, dann bin ich raus aus dem Thema. Dann betrifft mich das nicht. Paulus hat das gezeigt bekommen. Aber das Wort Gottes ist auch voll von Zusprüchen, heißt es in Hebräer 13, Vers 5 im zweiten Teil. Ich werde dich nie verlassen und dich nie im Stich lassen, hat auch Paulus erlebt, dass Gott eigentlich immer bei ihm war. Bei all dem, wo er hat es mal aufgezählt, was er alles erlebt hat. Schiffbruch, von der Schlange gebissen, von Menschen verachtet, gefangen genommen, gesteinigt und abgelehnt, manchmal auch von den Christen abgelehnt. Die wurden gegeneinander ausgespielt und so weiter. Und Gott hat Paulus hat in dem Ganzen trotzdem nie gezweifelt, dass Jesus nicht, oder Gott nicht bei ihm ist und ihn nicht verlassen wird. 2. Timotheus 1, Vers 7 heißt es, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wenn das Wort Gottes in uns lebendig werden wird, das ändert unsere Perspektive. Wenn wir nicht anfangen, in guten Zeiten unsere Seele mit dem Wort Gottes zu füttern, die Sandy hatte gerade vorhin diesen Beitrag gebracht, was in ihrer Krisenzeit eigentlich genau das war, was ihr Nahrung war und zur Stabilität. Und ich danke dir echt, dass du das jetzt vorhin auch so mitgeteilt hast, weil das so die Vorlage für meine Predigt, meinen ersten Punkt war, zu sagen, Leute, das Wort Gottes sollte nicht nur reduziert auf einen Snack am Sonntag bei uns aufgenommen werden oder wie über die Tageslosung und so sondern lass es uns zu einer täglichen Gewohnheit zu machen, Gott in seinem Wort zu suchen, die Aussprüche zu erleben, zu sehen, wie haben Menschen Krisensituationen damals erlebt, wie hat Gott sich dann um sie gekümmert. So oft kommt dieser Appell, vergiss nicht, was der Herr dir Gutes getan hat. Und wenn wir uns nicht mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, dann kann der Teufel Lügen in unsere Hirne pflanzen und wir können ihm dann nicht mal entsprechend begegnen oder seine Argumente entkräften. Ich habe mir das gerade vorhin gedacht, als der Lasso gesagt hat, danke, dass ihr die Spannung ausgehalten habt. Ich habe mein Passwort gerade nicht gefunden und dachte, genau das ist es. Unsere Bibeln sind so oft passwortgeschützt. Ein Buch nicht mit 7 Siegeln, sondern passwortgeschützt. Ich habe mir irgendwann mal einen Google-Account angelegt gehabt mit meinem schönen Namen david.jocham@googlemail. Es war nur so, als noch kein Android-Handy gab und sonst irgendwie war gar nicht relevant. Und ich habe das Passwort vergessen. Und erst vor kurzem habe ich mal wieder gedacht, es wäre doch toll, ich könnte dieses Account wieder neu beleben mit meinem Namen und nicht mich mit Dave.Jocham also behelfen. Manchmal ist es so, wie die Bibel liegt da, passwortgeschützt und wir sehen sie, wir denken dran und entdecken, oh, jetzt wär's so cool, mal reingucken zu können, aber mir ist es gerade zu mühsam. Ich habe das Passwort nicht zur Hand. Wie schlage ich es auf? Gottes Wort lesen und aufsaugen in Zeiten, wo wir uns auch bewusst Zeit nehmen. Und ich greife da an meine eigene Nase. Warum fällt es mir so leicht, mir noch um 22.15 Uhr nicht nur die Tagesthemen eine halbe Stunde lang anschauen, sondern danach auch noch eine Reportage über Brexit oder sonst irgendwas, wo nichts Neues rauskommt eigentlich. Das sind eine halbe Stunde. Und wenn ich den reflektiere, Mensch, wie viele Linien hast du denn eigentlich geschafft, heute mal oder wie viele Kapitel in der Bibel zu lesen? Und was war das umgerechnet in Minuten? Und ja, da komme ich einfach nicht dazu. Ich glaube, dass wenn ihr auch im Berufsleben voll drinsteckt, Familienleute sind. Es ist immer was. Und wenn es nur die Glotze ist, die läuft, die uns hindern kann, das Wort Gottes aufzunehmen. 2. Punkt ist, ja, kann man sehen, musste mal das Licht kurz ausmachen. Genau, so. Erinnern beziehungsweise erinnern darüber nachdenken, wer Gott ist, sein Charakter, sein Wesen und seine Liebe. Johannes 15, Vers 13 heißt es, die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Der Teufel versucht, im Leid uns einzureden, dass Gott es nicht gut mit mir meint. Ich habe ein Beispiel gehört und derjenige hatte dann gesagt, stellt euch mal jetzt so, also nachher gibt es ja Bistro, gibt es Kaffee und wir haben eine tolle Kaffeemaschine, eine wirklich tolle Kaffeemaschine. Und das Spannende ist, dass am Ende, also jetzt die, die keinen Kaffee mögen, ihr müsst es halt mit Cola oder mit egal was anderem, also die keinen Kaffee mögen, können das jetzt vielleicht nicht greifen, aber dass am Ende wunderbaren Kaffee uns zum Genuss ist, kommen viele Aspekte des Lebens dazu, die irgendwie nicht schön sind. Bei so einer Kaffeemaschine, da ist ein Produktionsvorgang, da sind mittlerweile hunderte von Teile sind da drin, da wird was geformt, da wird was gepresst, da wird was gezogen, da wird was Wärme behandelt, da wird was, allein die Kaffeebohne, die wird, wenn sie reif ist, gepflückt. Da kann man nicht in den Wald gehen und sagen, oh super, Kaffee, ich reiße mir vor und schmeißen ein. Ist nicht. Da passieren so viele Prozesse, der wird behandelt, es wird aussortiert, es wird geröstet, dann hast du die Kaffeebohne da, dann denkt man, oh, wie toll, Kaffee. Und du nimmst den Mund und sagst, schmeckt gar nicht, bitter. Und dann der Prozess, Wasser wird erhitzt, mit Druck kommt, wird durch diese, mit den Maschinen um was, 15 Bar oder sowas, durchgequetscht, dann kommt da die Crema, dann ist alles perfekt und dann kommt noch der Milchschaum dazu und von der Kuh und gar nicht so, also. Und am Ende des Prozesses kommt ein richtig toller Kaffee raus, wenn die Aspekte eingehalten werden. Wisst ihr, dass in unserem Leben, dass das Endprodukt echt genießbar ist, vielleicht auch zum Segen für andere, ein Genuss ist, machen wir Prozesse durch, wo wir geformt werden, gepresst, gezogen, erhitzt, abgekühlt, gelagert. Manchmal fühlen wir uns, wie wenn wir einfach mal gelagert sind und merken gar nicht, dass wir gerade gar nichts machen, sondern das Schiff, die Hand Gottes trägt uns von dem einen Aspekt zum anderen. Und irgendwann kommt dieser Moment, wo genau das zur Entfaltung und Geltung kommt. Das heißt, erinnern, dass was Gott, was auch immer passiert, ein Bibelwort sagt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten gereichen werden. Erinnern, wenn ich das Wort Gottes habe, Strategie 1 ist das zweite, erinnern, dass er Liebe ist und Dinge, die in unserem Leben passieren, deswegen passieren, dass am Ende was Wunderbares rauskommt. Und wer bin ich als Kaffeebohne, dass ich weiß, welche Prozesse jetzt gut und wichtig sind? Ich kann das doch gar nicht beurteilen, sondern der, der mich am Ende genießen will, der weiß es. Seid ihr dabei? Seid ihr noch da? Zeitlich bin ich auch noch gut dabei. Der Teufel versucht uns im Leid einzureden, dass Gott es nicht gut mit uns meint. Dritte Strategie ist beten. Ja, es ist im Übrigen, nochmal kurzer Querverweis, wie ihr seht, ist das Bild relativ matt, kaum zu sehen, wenn hier ein Licht brennt. Außerdem sind hier so weiße Punkte hier zwischendurch, die kann man da nicht wegputzen. Und jetzt sieht man sie ein bisschen besser da. Es ist keine Sternkonstellation oder sonst was, sondern einfach unser Beamer ist in die Jahre gekommen. Alle, die sich noch nicht die Gelegenheit hatten, an der Kaffeemaschine zu beteiligen, weil wir das in der Jahreshauptversammlung gemacht haben. Wir haben Beamer bestellt. Einen fürs Kino, weil der nicht mehr geht, und einen hier. Haben die zu einem super Preis bekommen und sind jeweils zur Hälfte schon bezahlt. Jetzt bräuchten wir noch für den Beamer hier oben 200 Euro und für den Beamer unten 200 Euro. Vielleicht haben die gesagt haben, schade, ich konnte ja an der Kaffeemaschine mich beteiligen, vielleicht haben die ja Lust, sich an den Beamer zu beteiligen. Dann kommen die vielleicht nächste Woche schon in Einsatz. Okay, ich war woanders. Beten. Den Schmerz nicht irgendwo abladen, sondern bei Gott. Ich habe davon gesprochen, dass manchmal ist eine Strategie, motzen, sich darüber beschweren, mit anderen Mehrheiten suchen. Siehst du das auch so? Das ist doch unfair. Oder hier, guck mal, immer passiert mir das. Da steckten wir so schnell in dem Strudel drin. Immer passiert mir das. Kennt ihr das? Ihr geht mit Freunden zum Essen. Ihr bestellt. Alle kriegen ihr Zeug und du wartest und kriegst es nicht. Und dann heißt, oh, vergessen. Oder nach einer Weile kommt eins, aber das ist das Falsche. Das sind Dinge. Und dann, wie schnell? Das passiert eigentlich immer nur mir. Kennt ihr das? Die Bibel, in der Bibel gibt es ein ganzes Buch mit einem Namen, das heißt die Klagelieder. Ein ganzes Buch, sind 5 Kapitel, aber das ist eigentlich schon fast eine Botschaft in sich. Weißt du, dass Gott es aushält, wenn wir unseren Schmerz, unseren Frust, unsere Enttäuschung bei ihm abladen? Weißt du, dass es da auch genau richtig ist, dass wenn wir bei ihm genau diese Not bringen, die Psalmen sind voll von Menschen mit Frustrationserlebnissen, mit Krisen, und sie kommen mit dem ganzen Schrott zu Jesus und sagen, guck mal, so ist es. Guck mal, wie es dem Gerechten geht, wie es dem Gottlosen geht und wie es sich anfühlt aus meiner Perspektive. Und Gott sagt nicht, ich will den ganzen SCH-Eis nicht hören und verschließt seine Ohren, sondern er sagt, rufe mich an in der Not und ich will dich erretten. Das heißt, ich kann mich erinnern, als junger Kerl, Jüngerschaftsschule, mich hatte so einen Hals, mir ging es an einem Nachmittag so bescheuert. Gut, lag auch ein bisschen dran. Ich habe ein Problem gehabt, mich unterzuordnen unter Leiterschaft. Und da gab es dann so blöde Regeln, die ja völlig doof waren und auch andere Sachen, die mir einfach gerade sowas von gegen den Strich gegangen sind. Dann hatte ich Schmetterlinge im Bauch und wusste gar nicht, wie das auch kommunizieren soll. Auf jeden Fall habe ich mich dann aufgemacht, aus der Bibelschule, aus dem A-Bereich von Menschen weg in den Wald zu gehen. Und ich bin richtig in den Wald, in Odenwald reingegangen und ich habe da im Wald zu Gott richtig geschrien. Ich habe immer wieder mal geguckt, ob nicht doch irgendwo Menschen sind, versandten Fußgänger. Aber dachte mir, ich kennt hier niemand. Ich wollte es bei Gott abladen. Bei Gott die Dinge abladen. Beten heißt nicht nur, ich finde die frommen Worte so nach dem Motto, oh Herr, du bist so wunderbar. Und ja, mein Herz ist jetzt ein bisschen traurig, dass alles ziemlich bekackt läuft. Sondern, und du weißt, was mich gerade ausmacht. Und du siehst meine Emotionen, vor Gott können wir unser Herz nicht geheim halten. Aber es ist so, wenn wir unseren Schmerz nicht zu Gott bringen, wird Bitterkeit und Hass uns zerfressen. Vor allem, wenn wir den Schmerz nicht bei Gott, sondern bei Menschen abladen. Anders, wenn es eine Seelsorge ist, wenn es mit so einer gemeinsamen Aufarbeitung dient. Aber wenn ich es nur in der Haltung des Lästerns, dass mich jetzt hier, ich brauche jetzt Mitleid, beziehungsweise jemand, der mit mir auch gegen diese Person drischt, dann ist es so, Bitterkeit und Schmerz und Hass werden unser Herz zerfressen. Also beten hat diesen intensiven Charakter mit dem intensiven Aspekt zu tun, dass ich vor Gott wirklich authentisch echt sage, so geht's mir, Jesus. Und er hält es aus, hält es wohl aus. Und das vierte ist, bleibe in Gemeinschaft. Jetzt machen wir. Könnt ihr sehen? Bleibe in Gemeinschaft. Menschen in Krisen isolieren sich schnell. Leute, die, Gemeinde ist ja nicht so eine Szene von irgendeinem, hey, wir sind Freitagabends, wir treffen uns im Club, was weiß ich, was so angesagt ist. Wo wart ihr zuletzt in der Disco? Also, keine Ahnung, in irgendeinem Cocktailclub, wo man sich so mit Leuten trifft, so, yeah, tschakka, wir könnten nochmal wieder. Und wenn es mir nicht gut geht oder ich Kopf habe oder sonst so, dann bleibe ich weg, weil ich ja kein so ein gute Laune-Mensch, der jetzt die Tanzfläche rockt. Menschen in Krisen isolieren sich schnell. Und im Tierreich ist es zu beobachten, dass der Räuber oder die Raubkatze das Tier isoliert, dass es reisen möchte. Für den Teufel sind wir leichte Beute, wenn wir uns isolieren. Wenn wir uns von Geschwistern abwenden. Und wenn du dich hier nämlich wegbewegst, vielleicht auch in der Hoffnung, gibt's nicht vielleicht jemand, dem es auffällt und der merkt, dass ich jetzt gerade hatte ich ja erst vor zwei Sonntagen oder letzten Sonntag erzählt von einem Menschen, der empört rausgerannt ist aus einer Situation und danach sich beschwert hat, warum ist mir niemand hinterhergekommen? Und wenn du hier stehst und die Leute sind in der Gemeinschaft zusammen und fragen sich dann so, Mensch, was ist denn eigentlich mit ihm? Kann eigentlich jemand nachvollziehen, warum er sich so abwendet? Dann steht er da und sagt, und jetzt reden sie auch noch über mich. Und jetzt ist ja klar, kaum bin ich weg, schon fallen sie über mich her. Und man wird immer einsamer, immer isolierter. Und der Teufel ist eigentlich dabei und sagt, genau da wollte ich dich haben, dass ich alle Lügen einpflanzen kann. Ich hatte eine Geschichte gehört von einer Pastorenfrau. Pastorenfrauen sind da ja auch in einer echt speziellen Rolle. Sie werden zwar nicht dafür bezahlt, aber hängen voll mit drin. Und dann heißt es immer wieder so als Pastorenfrau, ja, du müsstest doch, du solltest und so weiter. Und dann habe ich von einer Pastorenfrau gehört und da war so, sie hatte eine richtig fette Krise. Sie war überfordert mit dem Haushalt, mit dem Anspruch, Pastorenfrau zu sein, mit den Kindern, mit allem und eigentlich gar keinen Bock gehabt, in den Gottesdienst oder in die Gemeinde zu gehen und schon gar nicht gut gelaunt dahin zu gehen. So Lob und Dank, preis dem Herrn. Und dann hat sich die Frau wohl gesagt, so, und ich gehe in die Gemeinde und jeder, der mich fragt, wie es mir geht, dem werde ich genau das sagen, wie es mir geht. Und der Erste, der es wohl abbekommen hat, war dann der auf dem Parkplatz, der so die Begrüßung macht und so. Dann hat er so gefragt, ey, und liebe Pastorenfrau, wie geht's dir? Mir geht's ziemlich schlecht. Ich bin überfordert, ich bin frustriert, ich glaube, ich habe eine Depression. Und er war ganz perplex, irritiert und hatte dann ihr ein ermutigendes Wort zugesprochen. Und ihr gesagt, und ich möchte für dich beten. Sie ging weiter. Am Ende des Gottesdienstes hat sie wohl für sich gesagt, ich habe 15 oder über 15 Begegnungen gehabt mit Menschen, die meine Situation echt ernst genommen haben, die mich ermutigt haben, die für mich gebetet haben. Und mir ging es zwar von dem Moment nicht automatisch, war ja nicht weg, aber ich hatte gewusst, ich habe keinem was vorspielen müssen und die Menschen nehmen Anteil an meinem Leben. Ich glaube, die Strategie sollten nicht nur Pastorenfrauen so wählen, sondern vielleicht ist es auch mal gut, wenn wir uns das als Strategie vornehmen, zu sagen, ich bleibe nicht in der Isolation, sondern ich halte die Gemeinschaft aus und ich werde den Menschen auch das zumuten, dass sie mich mal auch nicht als der Halleluja-preisende Heavy erleben, sondern als jemand, der echt bedrückt ist. Mensch, wofür sind wir denn Gemeinde? Also wir brauchen nicht jeden Monat mehrere tausend Euro zusammensammeln, um hier uns für Sonntag zu treffen, um uns irgendwelche tollen Sachen anzuhören, wenn es nicht in unser Leben hineingreift und sagt, das macht was mit mir und meinem Leben, dass nämlich Christsein mehr ist als nur eine Philosophie oder ein Wunschdenken, wenn es nicht in unser Leben hineingreift. Und davon bin ich überzeugt, dass Gott es tun will. So, zusammengefasst sehen wir jetzt also diese vier Strategiepunkte, die ich jetzt nochmal so auf uns wirken lassen möchte. Wir haben einmal das Bibellesen. Und Bibellesen besser nicht erst anfangen, wenn du in der Notzeit bist, weil da geht's gar nicht mehr, sondern sammel jetzt schon gute Aussprüche Gottes in Zeiten, wo es dir gut geht. Dann kannst du dich daran erinnern, an das, dass Gott die Liebe ist, dass er all die Prozesse in unserem Leben vielleicht nicht, er ist nicht dafür verantwortlich, dass es passiert, aber am Ende kann er bewirken, dass alles zu einem wunderbaren Prozess kommt, dass wir im Gebet vor Gott aussprechen, was uns belastet, was uns Not macht, wo wir echt unsere Kämpfe haben, unsere Schwierigkeiten. Und das, guckt, hier seht ihr, nicht nur, dass es der außenstehende Pinguin nicht mehr aufs Bild gepasst hat, hier sind sie als Gruppe beisammen. Und ich glaube, das ist auch gut, wenn wir uns aufmachen, mal, auch wenn der Gottesdienst rum ist, aufstimmen, gucken, wer ist denn eigentlich um uns herum? Andersrum, wer fehlt denn eigentlich heute? Und wenn Sie nicht auf einer Frauenkonferenz sind oder sonst wo, vielleicht auch mal hinterher telefonieren und mal fragen, Mensch, wie geht's dir denn eigentlich? Weißt du, dass du mir nicht egal bist? Und so möchte ich diesen Morgen beenden, diese Predigt, und ich möchte beten mit uns. Halleluja. Lass uns doch miteinander aufstehen, während so dieses Bild auch so auf uns wirken darf. Jesus, ich weiß, dass die Argumentation schnell kommen kann. Du hast leicht reden, aber was mache ich, wenn ich wirklich im Loch sitze und nicht mehr raus kann? Oder wenn ich einfach die Kraft nicht mehr habe, ja. Und dann kann man keine schlauen Sprüche bringen, was hilft. Aber ich möchte für mich und mein Leben schon in Zeiten, wo ich noch die Kraft habe und die Konzentration habe, mir diese vier Punkte vor zu Herzen nehmen. Und Herr, ich bete echt, dass wir als Gemeinde das können. Dass wir, jeder Einzelne, an dem Punkt echt wachsen tut. Im Glauben, in dir, im Vertrauen, in der Gemeinschaft. Jesus, ich bete echt, dass dein Wort, das doch lebendig ist und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, dass es in uns echt wirksam wird, dass wir Krisenzeiten gut bewältigen können, weil wir es im Blick auf die Ewigkeit aushalten, weil wir es im Blick auf das aushalten, wozu du uns zurüstest, dass Frustrationserlebnisse auch zu unserem Leben dazugehören, damit wir in unserer Persönlichkeit, in unserem Charakter geformt werden. Herr, und ich bete echt, dass wir mit diesen Strategiepunkten nicht nur überleben, sondern siegreich leben. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen.